wollen wir Fragen beantworten zu Themen der Geisterunterscheidung und übernatürliches Wirken in der Gemeinde. Wichtige Grundlagen legen, dann über Krankheit und Heilung sprechen, später dann weitergehen über den Heiligen Geist, Geistesgaben und deren Unterscheidung und am Ende geht es dann um den Kampf direkt gegen böse Geister, Unterscheidung im Bereich Geister, Dämonen, Fragen, die ihr gestellt habt oder die ihr heute noch habt. Möge Gott uns ganz, ganz reich segnen und stärken an diesem Tag. Wenn ihr Fragen habt, zwischendurch schreibt sie euch auf, ja, und versuchen wir, die dann gleich noch mit zu klären. Ich denke, wir beginnen mit einem schönen Lied und dann beten wir und dann steigen wir ein in diese wichtigen Fragen. Amen. Ja, wir haben mit dem Sieg des Herrn Jesus Christus begonnen. Der Herr wird wiederkommen. Der Herr, er ist erhoben zur Rechten Gottes. Und von diesem Sieg, das ist etwas ganz Wichtiges, von diesem Sieg möchten wir immer beginnen, wenn wir uns Gedanken machen über diesen Bereich der unsichtbaren Welt und Kämpfe in ihm. Und so war ja auch der Name nicht umsonst. Jesus Christus, das Original, Übernatürliches und Unterscheidung der Geister im Gemeindeleben. Die Frage von Original und Fälschung beschäftigt uns auch im Alltag immer wieder. Ich war jetzt im Ausland gewesen für den Herrn und da gibt es Geschäfte. Und ich habe überlegt, für meinen Sohn ein Fußballtrikot zu besorgen. Es ist gar nicht leicht, ein Original zu finden. Ja? Es wird alles hergestellt und es steht alles Mögliche darauf. Aber es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der ein Original verkauft. Und wenn wir heute in manchen Laden gehen, ich bin letztens erschrocken, sogar an einer Tankstelle, ein ganz normaler 20-Euro-Schein, den ich gebe, wird erst geprüft, ob er echt ist. Habt ihr das auch schon gemerkt, wie das zugenommen hat? Ja? Warum wohl? Weil es so viel Falschgeld gibt, natürlich. Und so wie das so im praktischen Leben ist und zunimmt, so ist das auch im geistlichen Leben. Wir lieben den Herrn der Herren, den König der Könige, Jesus Christus, unseren Herrn, der von der Jungfrau Maria geboren wurde, der hier in Liebe gedient hat auf der Erde und Vollmacht auch hatte über die Dämonen während seines Dienstes, der gestorben ist am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünde und Schuld, der auferstanden ist, zur Rechten des allmächtigen Gottes ist, von wo er wiederkommen wird. Und der wahrhaftig unser Herr ist, der den Heiligen Geist gesendet hat, der uns leitet hier auf Erden, bis wir einmal bei dem Herrn in der Ewigkeit sind. Das war jetzt gleichzeitig in etwa eine Grunddefinition des echten Jesus Christus. Und wir werden heute auch noch etwas hören über andere Christusse. Doch zunächst ein kleiner Wechsel, denn Geisterunterscheidung, das hat natürlich auch viel mit Geist zu tun. Allgemeine Eigenschaften jeden Geistes, im Griechischen das Wort Pneuma. Ihr kennt das Wort Pneuma, ja, Pneumatik, Reifen, ja, kommt von Wind, Hauch, Atem, Lebensodem. Pneuma bedeutet Wind, Hauch, Atem, Lebensodem und eben auch Geist. Und die Verbindung ist, da ein Geist oft dargestellt wird, ähnlich einem Wind. Da Geister unsichtbar sind, unfassbar sind und doch kraftvoll sind. Unsichtbar, unfassbar und doch kraftvoll sind. Können sich teilweise sichtbar machen, aber von ihrem Wesen her erst einmal für uns unsichtbar sind. Und so, wenn wir über die Unterscheidung von Geistern und starkes Glaubensleben, das überwindet, sprechen, müssen wir auch immer reden über den Geist des Menschen. Der Geist des Menschen. Er ist ein unsichtbarer Teil von uns Menschen. Er begreift, hoffentlich, denkt nach, fühlt, betet, ist sehr wichtig, der Geist, für hingegebenes Gebet zu Gott. Er verlangt und er kennt das Innerste des Menschen. Es steht geschrieben in Sprüche 20, 27, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Er durchforscht alle Kammern des Leibes. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Er durchforscht alle Kammern des Leibes. Und zur Unterscheidung der Geister ist es sehr wichtig, dass unser Geist stark wird, dass unser Geist geleitet ist von dem Heiligen Geist, dass wir geistliche Menschen und Christen werden und sind zu Gottes Ehre. In 1. Korinther 2, Vers 11 steht, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. 1. Korinther 2, Vers 11. Also auch, wenn wir darüber sprechen, wie geht es uns innerlich oder Menschen innerlich, für dieses Erforschen ist sehr, sehr wichtig, dass unser Geist gesund ist, unser Geist erforscht das Innere, ja, dass unser Geist erstarkt, dass unser Geist Wahrnehmungen hat. Das ist erstmal eine ganz wichtige Feststellung, weil wir immer erst einmal vom natürlichen Menschen ausgehen, vom Leib, von den natürlichen Augen und Wahrnehmungen. Aber in dem Bereich, wo wir heute darüber sprechen, die Geisterunterscheidung, da ist es ganz wichtig, aus einem lebendigen und Gott hingegebenen, gesunden und gestärkten Geist heraus zu wirken für den Herrn. Das Wort Pneuma, also Geist, wird gleichzeitig auch verwendet für Denken, den Sinn, die Gesinnung, die Absicht und den Charakter im Neuen Testament. Und das zeigt schon, wie eng dieses Denken zum Beispiel mit dem Geist verbunden ist, die Gesinnung, die Absicht, der Charakter. Und wie sehr die Heiligung unseres Denkens, das Wegkommen von Lügen zum Beispiel, wichtig ist, um dann in diesem Bereich klare und gute Entscheidungen treffen zu können. Der Geist stellt die Verbindung mit der umgebenden, unsichtbaren Welt her. Und er soll von innen her den gesamten Menschen gestalten und beeinflussen und prägen und leiten. Ja? Also der Heilige Geist leitet unseren Geist und unser Geist soll den Menschen leiten. Und hier haben wir auch einen Aspekt, warum eben die Unterscheidung der Geister oft damit zusammenhängt, dass man eine gewisse Reife im Glauben hat, weil dieses Wachstum des Geistes einfach auch damit verbunden ist, dass man aus dem Wort Gottes her geprägt wurde, dass unser Denken in Gottes Denken hineinbringt und so den Geist wieder positiv entwickelt und nährt. Das ist ja auch wie Brot, wie Speise oder feste Speise für unseren Geist. Also wie das Wort Gottes unser Denken ausrichten und entwickeln und fördern konnte. Deswegen werden Christen, die nicht fest sind im Wort Gottes, letztendlich auch nicht in der Lage sein, in einer wirklich sicheren Art und Weise geistlich unterscheiden zu können. Und das ist eben auch ein Aspekt. Der Herr lädt uns ja ein, sein Wort zu hören, sein Wort zu lesen, zu studieren, zu verinnerlichen, auswendig zu lernen und zu gebrauchen im Alltag. In Lukas 1, Vers 17, da heißt es, Johannes der Täufer, das war gesprochen über Johannes den Täufer in Vorbereitung des Kommens des Herrn Jesus Christus. Er wird vor dem Herrn Jesus hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also ihr merkt, es wurde bewusst gesagt, Johannes der Täufer wird einen ganz starken Geist haben, wie Elia, der Mensch besteht ja aus Geist, Seele, Körper in Einheit, ganz starken Geist haben. Und das war die Voraussetzung für seinen geistlich tiefen Dienst, für die Bekehrung der Herzen steht hier, ja. Wir denken oft die Worte und die Gedanken und so. Nein, nein, es beginnt alles mit einem starken Geist, ja. Die Väter der Herzen bekehren zu den Kindern Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, zur Denkweise, zur Art und Weise des Denkens von Gerechten nach dem Wort Gottes, parallel zum Wort des Herrn. Und auch in Römer 8, Vers 13 und 14a, da steht, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Römer 8, Vers 13 und 14a. Und Römer 8 ist ja aber das Kapitel des Sieges, wie wir in ein siegreiches Glaubensleben kommen. Und so geht es weiter. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Aber wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Das ist der Durchbruch zu einem wirklichen geistlichen Leben, dass der Geist so stark ist, dass er bestimmt über die Seele und er bestimmt über den Körper. Ja? Die Seele ist auch wichtig, der Körper ist auch wichtig, selbstverständlich. Ja? Wenn wir Schmerzen am Körper haben, merken wir sofort, wie wichtig das ist. Aber der Punkt, um geistlich zu unterscheiden, um geistlich wirklich siegreich zu sein, ist der Punkt, wenn wir sind eine Einheit, Geist, Seele und Körper, aber wenn der Geist bestimmt über Seele und Körper, dann haben wir die Stärke und geleitet sind von Gott, dass wir in diesen Bereichen siegreich leben können. Und so kommen wir logischerweise jetzt zu dem Heiligen Geist bei den Grundlagen erst einmal. Denn dieser Heilige Geist soll ja den Gläubigen von Gott her leiten. Wenn wir uns heute in ein Auto setzen und wir wissen nicht, wo es hingeht, finde ich jetzt echt klasse, ja. Heutzutage einfach Navi einschalten, eingeben die Adresse und darauf vertrauen, dass man gut ankommt. Auch in Kehl mit vielen Baustellen. Aber wir brauchen eine Leitung, versteht ihr? Ich weiß noch, früher, dann hat man Atlas rausgeholt und dann Karten rausgeholt und die Männer oder Frauen, wer auch immer gut mit Karten umgehen konnte, der war richtig stolz darauf, dass er das konnte und das war was ganz Wichtiges. Und heute haben wir da im Auto oft durch das Navi so einfache, gute Lösungen. Und trotzdem braucht es auch eigenes Mitdenken manchmal, sonst landet man sonst wo. Und so ist es auch, wir brauchen eine richtig gute Leitung durch Gott, durch seinen Geist, ja? Und müssen aber aktiv verbunden sein, wenn sich da mal was ändert an der Führung, dass wir das verstehen. Und wenn plötzlich etwas geschieht in der Gemeinde zum Beispiel geistlich und da stimmt etwas nicht, da muss uns Gott leiten können durch seinen Geist, um das mitzubekommen und entsprechend zu handeln. Auch die Prediger, Verkündiger, der Lobpreis, wer auch immer in Diensten ist, um geistlich zu reagieren auf die Dinge und dann zu handeln unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich kann da nicht einfach so weitermachen, wie es am Anfang geplant war. Ganz wichtige Sache. So, und der Heilige Geist kommt natürlich und nach seiner Herkunft wird er genannt Geist Gottes von Gott. Matthäus 3,16. Es ist der Geist des Vaters, Matthäus 10, 20. Und also muss man natürlich Gott kennen, den Vater im Himmel kennen, damit man weiß, ja, aber lieber Vater, ich werde von dir geleitet und merkt, da ist plötzlich jemand anders. Also wenn ich ans Telefon gehe zu Hause und ich höre die Stimme meines Vaters, ich weiß sofort, dass er es ist. Der muss nicht sagen, hier ist der Alfred. Ich weiß sofort, wer es ist. Er braucht einfach bloß reden. Ja, versteht ihr? Und das wollen wir lernen, die Stimme des Vaters im Himmel natürlich zu verstehen. Zu wissen, wie er ist, wie er denkt, wie er redet, wie er fühlt, was sein Wille ist, das ist Voraussetzung für die Leitung des Heiligen Geistes. Und für all das brauchen wir immer das Original der Heiligen Schrift, um es zu erfassen. Und wenn du ein ganz anderes Vaterbild in deinem Kopf und Denken hast, weil ja unser Vaterbild zum Beispiel erst einmal vom Vati, den wir halt auf der Erde hatten oder nicht hatten, geprägt wird. Ja, davon ist es erst mal geprägt. Und jetzt muss uns erst Gottes Wort und das Leben mit dem Herrn umprägen, um zu begreifen und zu erfassen und die Liebe Gottes immer besser kennenzulernen, wie der allmächtige Gott wirklich ist, wie er uns wirklich leitet, wirklich führt. Weil da kommen immer diese Shifts, sagt man heute, diese Schwenker, diese Ablenker auf ganz andere Vorstellungsweisen von Gott, als er wirklich ist. Und in der Geisterunterscheidung ist es aber erstmal so wichtig, dass man den echten, wahren Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus kennt und erkennt und mit ihm lebt, bevor man dann weitergehen kann in diesem Gebiet. Und der Heilige Geist heißt also Geist Gottes, weil er vom Vater kommt, weil er von Gott kommt. Und nach seinem Wesen und seiner Wirkung heißt er auch Geist der Wahrheit. Geist der Wahrheit. Und da haben wir schon wieder ein ganz wichtiges Prinzip. Wer Geister unterscheiden können möchte und in ein gutes Verständnis von all dem kommen möchte, muss aufhören, in der Lüge zu denken und zu leben. Wir können nicht selber immer Notlügen gebrauchen oder Ausreden oder solche Dinge, also nicht in der Wahrheit leben. Und gleichzeitig wollen wir in der Wahrheit geleitet erkennen, wo ist Unwahrheit und Lüge. Das müssen wir erst bei uns umstellen. Also grundsätzlich selbst in der Wahrheit, in Liebe natürlich auch zu leben. Johannes 14, Vers 17, der Geist der Wahrheit. Und so kann man durch diese ganzen Eigenschaften Gottes und des Heiligen Geistes hindurchgehen. Er ist der Paraklet. Habt ihr das schon mal gehört? Paraklet. Das ist so ein Fremdwort, ja. Das heißt übersetzt Beistand, der dir beisteht, jemand, der dir hilft. Tröster, jemand, der dich tröstet, ist der Heilige Geist. Man kann sogar übersetzen helfender Rechtsanwalt. Helfender Rechtsanwalt. Das hat damit zu tun, wenn da so Verklägersituationen vor dem Thron Gottes sind, dann tritt ja Jesus für uns ein, aber eben auch der Heilige Geist als helfender Rechtsanwalt in diesem Zusammenhang hier bei uns. Johannes 14, Vers 16 und 26 sind das. Dann ist er der Geist der Heiligkeit. Und ihr merkt irgendwie, wir müssen uns erstmal richtig umprägen lassen, um Geister unterscheiden zu können. Oft will man einfach bloß so eine Handregel haben und wir kommen nachher zu solchen Dingen. Aber das tiefere Verständnis davon kommt durch eine Prägung unseres Geistes und Inneren. Dann hat man automatisch den Unterschied, wenn etwas anders ist im geistlichen Empfinden. Also der Geist der Heiligkeit. Gottes Geist wird uns immer helfen, Sünde abzulegen und wird uns niemals helfen, Sünde zu leben. Ganz einfach. Ich sag's mal ganz einfach. Es ist dann immer ein anderer Geist, wenn du in der Sünde bestätigt wirst. Das ist nie der Heilige Geist, weil der Heilige Geist ist eben der Heilige Geist. Das war wieder ein Satz, ja. Aber es ist so, ja. Es steht ja auch geschrieben, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Dreimal heilig. Also könnt ihr das alles vergessen, wenn irgendwo Sünde ist und die Leute meinen gleichzeitig, wer weiß, wie im Heiligen Geist zu sein, ist einfach Lüge. Das geht nicht. Das geht nicht, das ist unmöglich. Weil der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Wir brauchen alle Vergebung, alle Reinigung im Blute Jesu, ja. Klar, wir haben alle einen Wachstumsprozess, aber genau das wird der Heilige Geist fördern, dass wir in die Vergebung gehen, dass wir in das Wachstum gehen, dass wir daraus in die Freude kommen. Aber er wird niemals fördern, dass wir in der Sünde bleiben, dass wir Sünde überdecken. Versteht ihr? So. Diese Dinge sind nicht vom Heiligen Geist. Und je mehr wir in der Heiligkeit Gottes leben, können wir uns leichter leiten lassen durch den Geist der Heiligkeit. So geht das weiter. Er ist der Geist des Glaubens, der Geist der Gnade, der Geist der Herrlichkeit Gottes. Auch das ganz wichtig. die Schönheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes erfassen, die Freude in dem Herrn erfassen. Der Geist der Kraft, wir brauchen Kraft. Die innerste Stärke ist, wenn Gottes Geist unseren Geist stärkt, um an Kraft zuzunehmen. Von innen her, von innen her. Geist der Kraft, Geist der Liebe natürlich. Ja, die Liebe ist das Höchste, das ist das Zentrum des Glaubens, die göttliche Liebe. Wir verlieren alles, wenn wir die Liebe nicht haben. Ist alles andere nichts wert. Aber in der Liebe ist es ein wunderbares Leben für Gott und in Gott. Er ist der Geist der Selbstbeherrschung. Ja? Selbstbeherrschung. Also wir bestimmen über Seele und Körper durch den Geist. Besonnenheit, Keuschheit wären dann Unterabteilungen der Selbstbeherrschung. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ja? Der Heilige Geist ist Geist der Selbstbeherrschung. Und der Geist des Lebens natürlich. Alles, was Leben fördert, alles, was Leben stärkt, alles, was Leben auferbaut, alles, was Leben hilft im positiven, heiligen und in Liebe geprägten Sinn, das ist ein Interesse Gottes. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und deswegen ist grundsätzlich Gott lebenspendend. Du bist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Habt ihr auch schon Erkenntnis, Licht ist nah, Leben, Licht miteinander verbunden, ja? Und das Gegenteil muss weichen, Tod und Finsternis. Also lebe im Licht und lebe für das Leben. Grundsätze mal, Grundsätze in dem Ganzen. So, und dann ist es auch der Geist der Weissagung, Offenbarung 19, 19. Und da sind wir natürlich jetzt am Punkt Weissagung und Geisterunterscheidung. Da kamen ja viele Fragen von euch, da kommen wir dann hin, ja. Aber versteht ihr, wenn wir dieses Wesen des Heiligen Geistes immer mehr wirken lassen in uns, also ihn wirken lassen, uns umgestalten lassen, logischerweise kann man dann auch mit den Offenbarungen besser umgehen, als wenn all diese anderen Bereiche irgendwo noch ein ganzes Stück weg sind von Gott und plötzlich in dem schwierigsten Bereich möchte ich dann erfassen, was Gottes Wille ist. Versteht ihr? Also ist das eine Entwicklung, die Gott bei uns auslösen möchte. Der Herr Jesus hat die Leitung durch den Heiligen Geist als Angebot für alle seine Jünger und Jüngerinnen verheißen. Er sagt, dabei stand aber der Heilige Geist in Johannes 14, 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und in Johannes 16, 13 heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Dürfen wir natürlich nicht vor Lüge sein, ja, wenn wir das gut verstehen wollen oder die dann abbauen gleich. In aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Merkt ihr wieder den Zusammenhang? Wie soll dann jemand, der grundsätzlich nicht in der Wahrheit lebt, verstehen, ob das Wahrheit ist, was der Heilige Geist über die Zukunft offenbart? Das funktioniert nicht. Das ist so wie ein Abflussrohr, wenn das der Andreas in Ordnung bringt, dann muss er von einer Seite beginnen und ganz am Ende und dann ist es durch. Ja? Dann ist es funktionstüchtig wieder. Ganz, ganz wichtig, dass das zusammenhängt. Und so ein gutes Verständnis, so eine Freiheit möchte uns der Herr entwickeln. Römer 8, Vers 14, wunderbare Verheißung. Und das ist eine Tatsache, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes, Kinder Gottes. Also, jeder von uns, der Herr möchte dich, möchte mich, möchte uns leiten durch seinen Heiligen Geist. Er möchte, dass jeder von uns dahin kommt, dass er versteht, wie Gott das mit ihm tut, dass Gott ihn ganz sicher führen kann, ja, und dass er dann auch unterscheiden kann, wo ist gut und böse zum Beispiel. Hier steht, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes oder auch Töchter Gottes. So, jetzt haben wir Gott, den Vater, kurz angeschaut, den Herrn Jesus ein wenig, dann den Geist Gottes, den Menschengeist Und nun gibt es noch dem allmächtigen Gott dienende gute Geister. Gute Geister. Was fällt euch da ein bei guten Geistern? Wer fällt euch da ein? Die Engel, jawohl, die Engel sind die wichtigsten im Prinzip. Die Engel sind die wichtigsten, die uns im Seminar hier beschäftigen. Engel sind geschaffene Geister oder geistige Wesen mit sittlichem Urteilsvermögen, moralisch, sittlich, ja, Urteilsvermögen, hoher Intelligenz und Kraft, die unter bestimmten Umständen vorübergehend auch materielle Körper haben. Ihr wisst das, nehmt in der Heiligen Schrift die Maria, ja, auf einmal erscheint Gabriel, der Engel, und er hat auch einen Körper da. Zum Beispiel, vorübergehend auch materielle Körper haben oder benutzen diese Körper. Sie haben eine Rangordnung, die Engel. Das wissen wir, weil es zum Beispiel Erzengel gibt. Ja, Michael ist ein Erzengel, Oberengel, Chefengel, so. Sie haben eine Rangordnung und bekommen spezielle Aufgaben von Gott aufgetragen. Die Engel bringen die Pläne Gottes zur Ausführung. Und da gibt es im Hebräerbrief eine Einleitung, und da heißt es zum Beispiel in Hebräer 1, in den Versen 7 und 14, von den Engeln spricht Gott zwar, er macht seine Engel zu Winden. Fällt euch was auf? Wind? Wind? Haben wir das heute schon mal gehört? Geister. Geister, Wind, wie sie sich fortbewegen, wie das beschrieben wird für Menschen, damit wir es verstehen, ist immer ziemlich ähnlich. Und auch Gott macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Sie sind allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit. Das sind wir. Wir sollen die Seligkeit ererben. Gott sei von Herzen Dank. Und diese Engel sind ausgesandt zum Dienst für uns, damit wir einmal ererben die Seligkeit. Ist das nicht schön? So wunderbar sorgt Gott für uns. Also er möchte uns leiten durch den Heiligen Geist und er sendet uns Engel zur Hilfe. Ganz wichtig in diesen Fragen. So, nun gibt es aber auch Satan und die ihm dienenden bösen Geister. Und um gegen das Böse wirksam kämpfen und siegen zu können, überwinden, gewinnen zu können, muss man seine Gegner kennen. In den höheren Fußballligen, bevor ein Spiel ist, was machen die da, die Fußballer und die Trainer? Trainieren. Und was machen die noch? Wenn sie gläubig sind, beten sie, richtig. Die brasilianische Nationalmannschaft hat vor Jahren noch da viele zusammen gebetet erstmal, bevor das begann. Und was machen sie noch? Die Videoanalysen, genau das ist es. Die gucken sich den Gegner ganz genau an. Wer spielt auf welcher Position und wie funktioniert der Gegner? Warum machen die das? Weil die genau sich anpassen wollen, mit ihren Stärken dann so handeln wollen, dass der Gegner überwunden wird. Und so ist das auch im Glaubensleben. Diese ganzen Themen um den Satan und böse Mächte und Dämonen, die sind für uns nicht das Zentrum. Für uns ist das Zentrum bei Gott und bei dem Herrn Jesus und beim Heiligen Geist und bei der Evangelisation und wie unser Geist gestärkt wird. Aber weil wir nun mal in solchen Kämpfen stehen, und da stehen wir automatisch drin, ich sag mal in diesem Gleichnis, die Bundesliga hört nicht auf, weil wir das wollen, sondern die läuft immer weiter. Ja? Weil wir nun einmal in diesen Kämpfen stehen, müssen wir auch wissen, wie unser Feind funktioniert, arbeitet, wirkt und tickt. Um siegreich für Jesus und zur Rettung der Menschen und zur Verherrlichung Gottes leben zu können. Und deswegen auch einige Gedanken zu Satan. Satan, ja, ist der Gott der abgefallenen Welt, sagt die Bibel. 2. Korinther 4, Vers 4. Also es gibt den allein wahren und allmächtigen Gott, Jahwe Zebaoth, unseren Vater in den Himmeln, der auch der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, der gestorben und auferstanden ist und zur Rechten Gottes ist und bald wiederkommt. Und dann gibt es aber den Gott dieser Welt, die von Gott abgefallen ist, und das ist Satan. Ja, also er im Widerstand gegen Gott lässt er sich verherrlichen. Und Satan als Wort heißt, also das steht 2. Korinther 4,4, der Gott der Welt ist. Und übersetzt heißt das Wort Satan Widersacher, Gegner, Feind, also Feind Gottes und Feind der Gläubigen. Und das ist der Personenname des Oberhaupts der gefallenen Engel. Und wir haben gelernt in der Schrift, dass der Name oft das Wesen ausdrückt, und das ist hier so. Und wahrscheinlich ist dieses Oberhaupt der gefallenen Engel und Dämonen Satan ein gefallener Cherub, also ein ganz hohes Wesen, das in der allgemeinen Sprache auch als Engel bezeichnet wird, aber die Cherubim sind schon noch eine Sondergattung, ganz hoch. Und da ist er gefallen im Aufstand gegen Gott, wegen Hochmut, verschiedenen Gründen. Und er war auch ein Morgenstern. Das ist eine Funktion, die diese Cherubim ausführen. Das ist auch sowas, darf man nicht in Verwirrung kommen. Auch der Herr Jesus wird manchmal Morgenstern genannt. Jetzt kommen wir schon in schwierige Dinge. Ja? Das hängt damit zusammen, das ist eine Funktion von Gott, um Welten im Sinne Gottes zu erleuchten, also die Weisheit Gottes, die Heiligkeit Gottes, das Wesen Gottes weiterzugeben. Und die Funktion hatte früher einmal Satan und die hat natürlich auch der Herr Jesus in höchster Form. Und früher war das Satan auch mal, das war mal ein Morgenstern, jetzt ist er gefallen. Jetzt könnt ihr das mal finden, wenn ihr könnt ihr mal suchen in der Bibel, wo ihr das findet. Mal sehen, wer das mal findet, ja. Wie bist du gefallen, du Morgenstern, steht da. Wie bist du gefallen, du Morgenstern? Warum erwähne ich das? Weil wir da verstehen, warum der Satan so gut das Echte nachmachen kann. Versteht ihr? Weil der selber mal dort war, in der Herrlichkeit Gottes und gute Funktionen hatte und jetzt im gefallenen Zustand besiegt, als Feind Gottes schon sehend, dass bald der Endsieg Gottes anbricht. Jesus Christus ist Sieger und Herr. Aber er täuscht oft das echte, gute, heilige vor, um Gläubige zu verführen. Und deswegen ist wichtig, diesen Hintergrund zu kennen und in Jesus Christus, dem echten Jesus Christus, als Sieger zu bestehen. Der Satan ist auch der Urheber der Sünde. Und dieser bereits besiegte Widersacher Gottes ist noch in der Erde zugerechneten Bereich, auch der Himmel, die sie umgeben, zeitlich und mit eingeschränkter, begrenzter Macht als Fürst dieser Welt eingesetzt. Aber als Fürst, er macht sich aber zum Gott. Merkt ihr diesen Unterschied? Ja, also er überhöht sich immer. Kennt ihr ja von Deutschland, ja, da gab es Fürsten, das waren nicht die Könige. Also er hat eine hohe Stellung, aber es geht immer um diese Überhöhung. Er will sein wie Gott und er wird gestürzt und ist schon gestürzt und das ist für ihn schon eine ganz geringe Stellung gegenüber dem, was er vorher hatte. Und bald kommt der endgültige Sieg Gottes und des Herrn Jesus, wenn dann auch auf der Erde das 1000-jährige Königreich zu Gottes Ehre aufgerichtet wird. So. Wenn wir jetzt das Wesen verstehen wollen von Satan, lest noch mal eine Stelle, Johannes 8, 44, da setzt sich der Herr Jesus mit den Pharisäern auseinander, die waren in dem Moment sehr negativ vom Bösen beeinflusst und er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an, und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge, der Satan. Ja? Also, wenn Begierden losgehen, hier steht Vaters Begierden, immer Vorsicht. Begierde und Satan ganz eng zusammen. Mörder von Anfang an. Wenn es darum geht, so jemand fertig zu machen, umzubringen, das, ja, seine Identität zu zerstören, seinen Namen kaputt zu machen, ist Satan nicht weit. Lüge, er ist der Vater der Lüge. So. Und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit zur grundsätzlichen Einstufung mal. Er wird auch nach Tieren benannt. Wisst ihr die Tiere, nach denen der Satan auch benannt wird? Schlange, Drache, jawohl, und noch eins. Schlange und Drache haben wir schon. Skorpion, ja, stimmt. Das sind aber die kleineren wahrscheinlich, aber das ist doch riesig groß. Der Löwe, ja, Löwe, genau. So, ja, genau, genau. Aber der brüllende Löwe, der jemand verschlingen will, im Petrusbrief. Jesus ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Jetzt seht ihr schon wieder, wie wichtig in dem Bereich die genaue Definition ist. Das wäre jetzt zum Beispiel, Jesus ist ein Löwe, Satan ist ein Löwe. Beides steht in der Bibel. Wie unterscheiden wir sie, die beiden Löwen? Ja, wie ein brüllender Löwe, ja. Ja, aber es ist ein Löwe, so, vom Erscheinen her. Aber wie unterscheiden wir? Der Löwe aus dem Stamme Juda ist Jesus. Wäre zum Beispiel eine Unterscheidung. Und was noch? Jesus geht nicht umher, um jemanden zu verschlingen, ja, vom Wesen her. Also muss man ganz sauber bleiben da immer, ja. Und er ist nach dem Wesen die hinterhältige Schlange. Ja, das macht doch schon vieles deutlich. Denkt mal euer Leben durch. Alle Hinterhältigkeiten, alles, was hinterm Rücken läuft, alles, was nicht offenbar gemacht wird, wo jemand von hinten her gestürzt werden soll oder vor vollendete Tatsachen gestellt werden soll. Alles das plötzlich mit Pfeilen geschossen wird aus einer Richtung, wo du gar nicht denkst, Satan. Hinterhältige Schlange. Und brüllender Löwe ist auch klar. Wenn du eingeschüchtert werden sollst, wenn jemand mit Gewalt vor dir steht und du bedroht wirst mit irgendwelchen Schreiben oder was auch immer, ja. Und der große Drache, das ist von oben, wenn Verfolgung beginnt, wenn plötzlich überall das ganze Reich anfängt, die Christen zu verfolgen. Und das hat es ja oft genug gegeben. Und es gibt Anzeichen, dass wir nicht mehr lange davor weg sind, ja, dass das wieder beginnt. Aber wir danken Gott für jeden freien Tag und wollen die Zeit auskosten und auf Jesus schauen. So, und der Satan verliert. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen, seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das ist zum Teil schon geschehen und Offenbarung 12 wird das noch massiver geschehen. Da wird er noch tiefer gedrückt. Das heißt, wir gehen auf Zeiten zu, wo das zunimmt hier auf der Erde, während im Himmel die Freiheit immer noch größer wird. Versteht ihr? Da kommen dann auch Fragen dazu, das beantwortet nämlich viel. Wir sind im Prinzip hier unten, wo diese ganze Finsternis immer mehr reingepresst wird, weil es in den ganzen Weiten aller Himmel nichts mehr zu suchen hat. Und wir stehen aber hier, ja, und müssen bestehen in diesem Kampf zu Gottes Ehre. Deswegen ist ein großer Unterschied oft der Sichtweise, wenn wir hier unten stehen und gucken oder wenn man von oben Gottes Blick hat. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man im Geist durch das durchdringt und die Sachen von oben beurteilt durch Gottes Geist, was wir am Anfang besprochen haben. Wir sind versetzt mit Jesus Christus in die himmlischen Regionen, sagt der Epheserbrief. Und aus dieser Sichtweise von Gott her erscheinen die Dinge wieder in der Wahrheit und können wir neuen Mut schöpfen, um Gott zu dienen. Die Etymologie, also die Wortbedeutung des Nomens Satan, da gibt es verschiedene Übersetzungen noch. Wir hatten jetzt schon einiges. Es kann auch heißen umherschweifen, umherschweifen. Also erinnert euch Kain und Abel. Dann war der Brudermord. Was war das Ergebnis? Was war das Ergebnis? Kain und Abel, Brudermord. Ja, ja. Da kam doch dann der Kain und sagt zu Gott, die werden mich alle umbringen. Und da wird gesagt, du kriegst ein Zeichen auf die Stirn, aber du wirst flüchtig sein. Flüchtig sein. Es ist immer so eine Unruhe. Versteht ihr? Merkt ihr das nicht? Bei Satan soll immer Unruhe sein, Unvorhergesehenes, Unbeständiges, ja, nie zur Ruhe kommen, immer Ungewissheiten, da bricht wieder was auf, dahin, dorthin. dieses Unruhestiften, ja, Diabolos ist auch der Durcheinanderwerfer in einer anderen, dann von der Septuaginta her Bedeutung. Also das ist typisch, ja, und überall gucken und stören und machen und tun, ja, keiner soll zur Ruhe kommen und zum Frieden. Und gleichzeitig alles kontrollieren und überall Nase reinstecken. Dann ungerecht sein, aufbegehren, revolutionieren, Gewaltrevolution, das ist ganz typisch. Ungerecht sein, hatte ich schon gesagt, ist dann im Arabischen auch. Im Syrischen heißt es auch brennen. Brennen, ja, feurige Schlangen, das kommt auch immer wieder vor. Waldbrände und feurige Pfeile und ist auch alles so in diese Richtung. Und verfolgen, verfolgen. Dann noch beschuldigen. Der Verkläger, werde ja nicht ein Mensch, der immer andere verklagt. Ja? Also man kann schon mal Ungerechtigkeit erleben, aber man muss sehr aufpassen, dass man weder in Gedanken noch in Worten anfängt, immer über andere zu reden oder zu schimpfen oder so. Dann ist man schon voll im Sack Satans, sage ich mal. Dann hat er dich schon gekriegt. Dann bist du in seinem Wesen, beim Verkläger. Dann sagt er, ich bin der große Verkläger und da ist der kleine. Versteht ihr? Gehört zu mir. Sondern wir sollen vergeben. Jesus hat selbst am Kreuz noch gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz, ganz wichtig. Und dann in Jesu Blut uns reinigen lassen und auch sagen, Herr, hilf mir, dass ich vergeben kann und das alles bereinigen. Wir dürfen uns nicht in dieses Wesen Satans hineinbringen lassen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Er ist der Verführer, er ist der Anfeinder, Beschuldiger, Verhinderer, Unruhestifter, Verfolger. Ja, das sollen wir alles nicht sein. Gut. Diabolos hatte ich schon gesagt, Auseinanderbringer, Durcheinanderwerfer. Leute sind im Frieden, kommt und wirft alles durcheinander. Du kommst wieder, du bist weggegangen, die Leute waren alle gut mit dir, du kommst wieder, auf einmal gucken die alle so komisch. Versteht ihr? Da war Satan am Werk. Ihr könnt euch überlegen, welche Person er benutzt hat. Ja, aber das ist so das typische Geschehen. Wenn es Gott wäre, würden die Menschen direkt untereinander offen im Licht reden. Wenn Satan wirkt, dann ist alles so hintenrum und auf einmal ist alles schlecht. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Und dann gibt es noch eine Macht, die wird oft unterschätzt. Das ist einer der größten Helfer Satans. Das ist der Tod. Der Tod, ho Thanatos, bezeichnet den Tod als persönliche feindliche Macht gegen Gott, ist dem Leben entgegengesetzt, herrscht über das finstere, dem Satan unterstehende Königreich des Todes. Dieses Königreich des Todes wird kurz auch Totenreich genannt. Typische Wirkungen des Todes. Ja, was sind Todeswirkungen? Bedrückung, Schwächezustände. Krankheiten, Lebensentzug, bist nicht mehr freudig, fröhlich, gar nicht, zieht immer weg. Freudlosigkeit, Todesfurcht, Todessehnsucht gibt es auch. Ich wäre am liebsten gar nicht mehr da. Ja? Da wirkt der Tod, da dürfen wir uns nicht drauf einlassen. Jesus Christus ist das Leben, er ist gekommen, dass wir Leben haben und Leben die Fülle haben. Und der Tod wird in der Zukunft als letzter Feind besiegt und dem Herrn Jesus Christus zu Füßen gelegt. Dann gibt es noch eine Finsternismacht, das ist der Hades, das ist der Gefängnischef praktisch, ganz vereinfacht. Und der gehört wieder als Untermacht zum Tod. Und auch diese Gefängnisbereiche werden insgesamt nach ihm Hades genannt. Und das sind Gefängnisse, Aufenthaltsorte der Toten. Und auch da ist ja klar, ne? Gefängnisse, fühlst dich eingeengt, fühlst dich, ja, kannst nicht in die Freiheit, bist in deiner Wohnung, traust dich nicht raus, bist wirklich im Gefängnis, psychische Krankheiten, die dich einengen, so alles diese Sachen, das hängt sehr oft mit Tod und Hades zusammen. Und dann gibt es die Dämonen, und die Dämonen, die beschäftigen uns im Alltag am meisten, sind aber von Gott her gesehen eigentlich die kleinsten, versteht ihr? Das ist die unterste Ebene, aber wir sind halt Menschen, ja, und für uns ist das schon wichtig, auch die Dämonen zu überwinden. Die Dämonen, man kann die auch genauer nennen. In der Bibel gibt es zum Beispiel die Todesgeister, die Totengeister, die Krankheitsgeister, die unreinen Geister. Ja? Das sind alles Arten von unreinen Geistern und Dämonen. Unterste Hierarchien im Reich Satans und des Todes, die widersetzen sich dem Werk Gottes, versuchen es zu zerstören. Sie beobachten uns. Sie versuchen zu belagern, zu verblenden auch, dass die Wahrheit nicht gesehen wird. Ja? Man sagt nur, warum begreift jemand nur nicht, dass die Leute, wo er immer denkt, die sind gut, sind gar nicht gut mit ihm. Oder umgedreht, ja? Warum denkt er nur immer, die haben was gegen ihn, obwohl die total freundlich sind, nett sind, eigentlich offen sind und positiv sind. Warum ist er so verblendet oder sie? Ja? Dieses Verblenden ist auch oft ein Punkt. Und das muss Gott hinwegnehmen. Ja? Das ist nicht immer einfach real menschlich zu erklären und sie arbeiten taktisch. Und das betrifft nicht nur einzelne Gläubige, sondern auch ganze Gemeinden. Es wird immer analysiert, wie kann das geistliche Leben zerstört werden. Und Jesus ist stärker, Jesus sendet uns Engel, denkt an die Offenbarungssendschreiben. Engel der Gemeinde meint auch im unsichtbaren Bereich Engel, die zu unserem Schutz da sind und den Sieg Gottes unterstützen. Dämonen sind offenbar darauf angewiesen, sich in einem irdischen, möglichst menschlichen Körper aufzuhalten, um nicht an dürre Orte oder sogar in den Abgrund zu müssen. Findet ihr immer im Neuen Testament, ja, lass mich lieber in einen anderen Körper, aber ja, nicht so, ja, das sind dürre Orte und das ist von Satan so gemacht. Dadurch müssen die wie eine Sucht immer suchen, dass sie an Menschen bleiben. Und das ist ein Elend, diese bösen Geister ist wichtig zu überwinden und zu besiegen. Ihr Wirken führt zu übermenschlichen negativen Beschwerden, Krankheiten, aber auch zu Fähigkeiten und Kräften beim Menschen. Neben den genannten Eigenschaften verstärken sie sündige Eigenschaften des menschlichen Fleisches. Das Fleisch, wir haben natürlich auch eine sündige Natur, Fleisch, ja. Und da können wir nicht immer sagen, der Satan ist schuld. Das ist übrigens auch ein Trick. Wenn du bei etwas, wo du selber die volle Verantwortung hast, sagst, der Satan ist schuld, dann beschuldigst du ihn ungerecht. Und dann kann er dich zu Recht verklagen. Vorsicht! Du musst immer auch deine eigene Verantwortung sehen. Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber unabhängig davon versuchen böse Mächte, unsere negativen Eigenschaften zu verstärken und auszunutzen. So, offenkundig sind die Werke des Fleisches, das ist eben unser Anteil noch, den wir überwinden müssen, die da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, was uns beschäftigt, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. All das kommt auch von unserem Fleisch. So, bis hierher in diese Einleitung. Und ich gebe mal noch 7 Worte, wenn ihr euch die aufschreiben könnt, bevor wir in die Fragen gehen. 7 Schritte und 7 Worte zur Unterscheidung und Freiheit in Christus. Wenn du eine gute Fähigkeit zur Unterscheidung kommen möchtest und auch Sieg haben möchtest gegen Finsternis, das erste ist Echtes gegen Gefälschtes. Hatten wir auch damit begonnen. Also, lies die Bibel das Original über Gott, lies die Bibel das Original über Jesus, lies die Bibel das Original über den Heiligen Geist, über den Menschen, über den Willen Gottes, über das Evangelium. Echtes siegt über Gefälschtes, das ist das Erste. Ja? Die Frauen gucken doch auch, wenn sie einkaufen, welche Marke habe ich da, oder? Na, wenn ihr könnt, ne? Weil man weiß, es soll was sein, was ich gut essen kann, zum Beispiel. Echtes kontra Gefälschtes. Das zweite ist Wahrheit kontra Betrug. Also Wahrheit kontra Betrug. Also einfach keine Lügen mehr dulden, auch bei sich selber. sich nicht größer darstellen, als man ist, sich nicht niedriger darstellen, nicht übertreiben, nicht lügen. Wahrheit kontra Betrug. Jetzt kommt das Dritte, ist auch was ganz Wichtiges, haben wir auch angedeutet schon. Vergebung kontra Bitterkeit. Vergebung kontra Bitterkeit. Na, habe ich gerade erklärt. Ja? Wenn wir nicht vergeben, sind wir ein Verkläger, haben wir das Wesen Satans mit aufgenommen, können wir nicht mehr unterscheiden. Mal von der Seite her betrachtet. Vergebung kontra Bitterkeit. Ein bitterer Mensch wird kein klares Urteil fällen. Vergebung kontra Bitterkeit. Das Vierte, jetzt wird es auch interessant, völlig entgegen dem Weltgeist, Unterordnung kontra Auflehnung. Unterordnung kontra Auflehnung. Und zwar in Liebe nach der Ordnung Gottes. Also beginnt Eltern, Kinder, aber auch für die Lehre dann, ja, Lehrausbilder, für den Beruf, wer ist der Abteilungsleiter, wer ist der Chef, für die Gemeinde, wer sind die Ältesten, wer sind die Hauskreisleiter, wer ja. Oh, heute, merk, also böse Geister fangen gleich an, oh, das kann nicht sein, hier will mich jemand unterdrücken und so, versteht ihr? Das sind aber die Ordnung Gottes. Da ist die Luft voll mit bösen Mächten, Gedankengebilden und Zeug. Keiner will sich mehr in die Ordnung Gottes einlegen. Das ist dieses Durcheinanderbringen der Ordnung, Durcheinanderbringer, ja. Und Widerstand. Aber wir müssen das wieder hinkriegen. Unterordnung, positiv gedacht, mit allem, was die Bibel sagt, ja, alle Aspekte beachten. Unterordnung ist nicht sich zerstören lassen. Es geht hier um die biblischen Ordnungen. Unterordnung gegen Auflehnung. Unterordnung gegen Auflehnung. So. Und wenn man das so geschafft hat, erstmal, jetzt kommt noch die Herzenshaltung dazu, das ist dann das Fünfte. Und die Herzenshaltung ist Demut gegen Stolz. Das ist nämlich das, was oft dahinter steht. Demut gegen Stolz. Ich habe so viel Lebenserfahrung und alles, ich werde mich doch dem jungen Mann auf Arbeit nicht unterordnen. Demut gegen Stolz. Demut gegen Stolz. Jetzt kommt das Sechste und die fünf Dinge sind Voraussetzung dafür. Das Sechste ist dann Freiheit gegen Gebundenheit. Interessanterweise, wir wollen immer gleich einsteigen bei Freiheit gegen Gebundenheit. Ja? Aber es ist oft so, dass erst Grundlagen geschaffen werden müssen im Leben, damit diese Freiheit stattfinden kann. Und wenn du stolz bist, das ist eine Möglichkeit, wo Satan, wer weiß, wie einsteigen kann in dein Leben, dann nützt dir die Freiheit gar nichts, die bist du so schnell wieder los, das hast du gar nicht ruckzuck und bist schlimmer gebunden als vorher. Deswegen ist ganz wichtig, Demut gegen Stolz und dann Freiheit gegen Gebundenheit. Und jetzt kommt noch was Schönes, Zurückweisung gegen Duldung, also du kannst dann, wenn der brüllende Löwe kommt, das abwehren. Das ist dann das Siebente, ja? Also, Siebte ist Zurückweisung, Widerstand überwinden, ja, du schickst den Bösen wieder weg, gegen Duldung. Ja. Das Böse duldest du nicht in deinem Leben. Du nimmst das Böse und tust es raus aus deinem Leben und wehrst ab. Aber da brauchst du erst die Freiheit dazu, das sind so die Schritte. Ja. So, also du wirst echt, echt ein Original, wie Gott dich gemacht hat, geformt hat, geprägt hat, haben möchte. Echtheit, dann Wahrheit. Dann Vergebung, dann Unterordnung, dann Demut, dann Freiheit, was uns so wichtig ist und auch gut ist und richtig ist, und dann Zurückweisung überwinden in Kämpfen gegen Duldung. Amen. Gott segne euch, Herr, segne uns das schöne Essen und sei uns ganz, ganz nah, ja? Und dann gehen wir in die Fragen zu dieser Thematik. Also von euren vielen Fragen waren zwei Fragen zu diesem Themengebiet, was ich jetzt gerade hatte. Die erste Frage war, ist Gott stark genug? Das hieß genau, es scheint manchmal, dass die Gotteskraft auf der Erde nicht stark genug ist, um die anderen Kräfte, Mächte, Widersacher zu überwinden. Obwohl doch Jesus Christus auf Golgatha den Tod und die Ängste überwunden hat. Ja, Jesus hat den Sieg. Trotzdem scheint es manchmal so. Und dann habe ich nochmal festgehalten hier, ja, das ist einfach richtig, das erscheint von der Erde her so. Und die Bibel, die bezeugt uns überall, dass das so passieren kann, dass das von der Erde her so aussieht. Das bestätigt die Bibel überall. Aber sie sagt auch deutlich, es ist nicht so. Weder, dass Gott zu wenig Kraft hat, stimmt. Er hat alle Kraft, er kann alles. Ja? Noch, dass er nicht siegen würde, sondern sein Sieg ist sogar schon vollendet. Im Prinzip in den vielen Welten und Weiten. Und ihr habt doch bestimmt alle mal allein so eine Sendung gesehen, wie weit das Universum ist. Also bis zur Sonne und dann Milchstraße und immer, immer weiter und so. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, wie verschwindend klein die Erde hier ist. So. Und alles, wo vielleicht noch ein bisschen Widerstand ist, ist hier das Sternensystem um die Erde rum. Das heißt, da ist für Gott alles lange gelaufen. Versteht ihr? Deswegen, also zum Sieg. Gott hat den Sieg. Er hat den vollkommenen Sieg. Deswegen ist letztendlich auch so eine Wut und so eine Verzweiflung bei Satan. Ja? Weil er genau weiß, dass er verloren hat und verlieren wird. Und Jesus den Sieg schon hat. Er hat alle Mächte und Gewalten entkleidet, öffentlich zur Schau gestellt, einen Triumphzug in ihn gemacht, hat den Tod überwunden, den Satan überwunden, die Sünde überwunden, ist aufgefahren zum Vater. Wir sind noch hier, damit Menschen gerettet werden können. Und wir stecken nun in diesem letzten kleinen Eckchen von Gottes Sicht aus, in diesen riesigen Welten und uns gar nicht erfassbaren Ebenen. Und wer sich damit mal beschäftigt hat, auch die Dimensionen, ja, vertiefen sich noch. Das kann man heute auch noch mathematisch und physikalisch schon bestimmen im Prinzip. Also auch da die Dimensionen noch weiter. Und von der Bibel alles trifft ein, was dort steht. Alles trifft ein. Ja, guckt mal, die wollen jetzt das Bargeld abschaffen, ne? So. Da steht seit 2000 Jahren in der Bibel, wer nicht ein Zeichen auf die rechte Hand nimmt, auf die Stirn nimmt, wird nicht kaufen, verkaufen können. Jetzt überlegt euch mal, vor 2000 Jahren, kein Mensch wusste irgendwas von den Sachen heute. Gott hat es schon reingeschrieben und hat schon geschrieben von dem Sieg danach. Versteht ihr? Das heißt, Gott ist völlig souverän. Er hat die Geschichte vollkommen in seiner Hand. Auch der Sieg, der danach kommt, das tausendjährige Königreich, die Herrlichkeit in den Himmeln, alles ist Wahrheit und wird kommen. Nur es ist halt wirklich so, wie es auch in der Bibel überall steht, nehmt die Offenbarung zum Beispiel, ja, wir stecken halt mitten in diesen letzten Kämpfen als kleine Menschlein und von da unten sieht halt manchmal alles ganz anders aus. Und das ist auch, da waren so mehrere Fragen zu Tod und Sterben. Wenn ihr jetzt Gottes Sicht habt, da stirbt ein Gläubiger, nehmen wir mal an, ne? Dann geht es doch nur besser, oder? Versteht ihr? Also dann kommst du raus aus dem Ganzen und du bist in der Herrlichkeit Gottes. Und diese himmlische Sicht, die kann uns nur Gott durch seinen Geist schenken. Und da ist ganz wichtig, im Gebet und in der Verbindung mit ihm zu leben, ja? Und es gab einen Psalm, Psalm 73, da wird das eben sehr, sehr gut dargestellt alles. Wie Gott auch Verständnis hat, dass wir dann in Verzweiflung sind, wenn vielleicht uns geht es schlecht, lieben Menschen geht es schlecht. Ja, die Bösen und die gegen Gott, die feixen und lachen und spielen sich auf. So ist Psalm 73, beginnt Vers 1 und 2, ein Psalm Asaphs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, das meint im Glauben, ja. Mein Tritt wäre fast geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, die Angeber, die Prahler gegen Gott, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Ja. Für sie gibt es keine Qualen. Hier war dann auch die Frage, ja, der andere lebt weiter. Ja, das sind ganz berechtigte Fragen, die greift die Bibel immer wieder auf. Und dann sagt er in Vers 13, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ein gläubiger Mann, der sich total Mühe gibt, ja, und das eben auch so wahrnimmt. Er so viel Bedrängnis, so viel Ärger, so viel, und den Gottlosen geht's gut, ne? Und dann steht aber in Vers 16, so dachte ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Jetzt denkt an das, was wir am Anfang gehört haben. Also für die Seele und für den Körper ist es oft zu schwer dann. Also seelisch, ja, sagst du, macht keinen Sinn, führt mich in die Bedrückung, in die Traurigkeit, durchaus auch einen gewissen Zorn gegen Gott kann sich da entwickeln. Wir denken an Hiob, ob ich es begreifen könnte mit meinen Gedanken, mit meinem Verstand. Und jetzt haben wir vorhin schon eine Lösung vorbereitet. Herr, schenke mir, dass ich es mit geistigen Augen sehe und im Geist erfasse, was du möchtest. Ja, hier steht das so, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Und das ist heute auch der Weg. Und der Herr Jesus, Hebräerbrief, hat uns den Weg freigemacht durch sein Opfer am Kreuz auf Golgatha, durch sein Blut, das er vergossen hat, dass wir immer zum Thron der Gnade kommen können im Gebet. Im Himmel, bis ich ging ins Heiligtum, sagt hier der Psalmist, und schaute auf ihr Ende von den Ungläubigen. In Klammern auf mein Ende, wenn ich an Gott treu festhalte. Ja? Das ist praktisch dieser Gang durch die Finsternis hindurch, in Christus versetzt in die himmlischen Regionen, im Gebet und dann von oben her von Gott diesen Blick kriegen auf die Zukunft und auf die Ewigkeit und auf diese Dinge. Ja? Und da sagt er dann, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende und dann plötzlich ändert sich alles. Und dann sagt er, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, stürzt sie zu Boden, wenn sie ungläubig bleiben und frech gegen ihn. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter, nehmen ein Ende mit Schrecken. Da kommt schon Gerechtigkeit, spätestens im Gericht. Ja. Und dann sagt er, als es mir wehtat im Herzen, also Gott versteht das, ja, und mich stach in den Nieren, das kann einen zum Grübeln bringen, ja. Wenn man da betet für jemand und dem geht es trotzdem schlecht und dem Bösen geht es gut, ja. Aber er sagt, da war ich dumm, das meint jetzt geistliches Denken war nicht da, ja. Ich war einfach in menschlicher Ebene und wusste nichts, geistlich gesehen, ja. Ich habe diesen Blick der Heiligen Schrift, diesen Blick Gottes, diesen Blick des Geistes verloren gehabt. Dadurch war ich wie ein Tier vor dir. Und jetzt kommt der schöne Satz. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehre an. Ist das nicht schön? Ja. Und dann sagt er, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Die gleiche, der das vorher so schwer fand und wirklich da gelitten hat, sagt dann, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, gegen dich gehen, werden umkommen. Vers 28, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, und verkündige all dein Tun. Ja? Und wenn man das jetzt dogmatisch sieht, ist eben der Sieg Gottes vollkommen. Hebräer 2, Vers 14 sagt, dass der Herr Jesus wie die Kinder von Fleisch und Blut, wie die Menschen gleichermaßen Fleisch und Blut angenommen hat, die Macht dem weggenommen hat, der die Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die vorher durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Ja, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor dem Tod. Wunderbar. Und so gibt es dann eine Stelle nach der anderen des Sieges des Herrn. Ich möchte nur noch eine lesen, Offenbarung 1, Vers 8, die Wiederkunft. Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, spricht der Herr. Er ist der Anfang und das Ende. Der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Amen. Und diese Mächte sind besiegt, die haben bloß noch hier eine ganz begrenzte Macht hier auf Erden, umgebende Himmel, ganz klein im Blick von der Ewigkeit her, ja, und werden endgültig besiegt und dann vernichtet. Also lasst uns immer wieder in das Heiligtum Gottes gehen und den Blick des Herrn auf all das bekommen. Amen. Dann lasst uns ein schönes Lied singen und hören, ja, zu Gottes Ehre Und dann gehen wir weiter zu den Krankheiten, Heilung, diesem Bereich.